Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Also ich habe schon mehrere Selbstmorde hier mitbekommen, nicht von Leuten, die ich wirklich eng kenne, aber so im weiteren Bekanntenkreis.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe gar nicht nach deinem Namen richtig gefragt. Du heißt
Melina.
Melina, ich wollte dich immer Melanie nennen, aber Melina.
Wehe.
Ja, ja.
Viel zu oft gehört.
Ich sitze mit Melina in einem Café in Reykjavik, der Hauptstadt von Island. Und warum wir hier sitzen, ist tatsächlich die schöne Seite sozialer Medien. Mhm. Nämlich, ich hatte einen Post gemacht, dass ich in Island sei. Und Melina schrieb drunter, sie sei auch in Island und sie höre als jemand, der in Island lebt. Ein Podcast aus Deutschland. Genau. Ja. Du lebst in Island.
Ja.
Und die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts mögen immer, wenn ich im Ausland bin, die Folgen, besonders wenn ich mich dort mit Deutschen treffe, die in diesem jeweiligen Ausland leben. Bevor wir anfangen zu sprechen darüber, wie es ist, in Island zu leben, warum du hier lebst, was so toll an diesem Land ist, ob du auch meine Faszination für dieses Land teilen kannst oder ob das sich abnutzt nach 8 Jahren, so lange lebst du hier?
Ja, ungefähr.
Besprechen wir, nachdem ich erkläre, warum hier so ein komischer Hintergrundlärm ist, den die Hörerinnen und Hörer hören. Wir sitzen in meinem zumindest Lieblingscafé in Reykjavik, dem Kaffee
Brenzlan.
Kaffee Brenzlan, also es ist mein Lieblingscafé, aber ich habe große Schwierigkeiten, die Farbe des Hauses zu beschreiben. Es ist nicht rot, es ist braun oder so beige.
Ja.
Und auch den Namen mir zu merken. Ich weiß immer nur, ich muss die Straße hochlaufen und links, da ist dieses Café. Und
dabei ist es eigentlich einer der einfachsten Namen, würde ich sagen.
Kaffee
Brenzlan,
ja.
Kann man noch aussprechen.
Kriegt man hin.
Ja.
Und hier haben wir uns beide verabredet, um uns an einem Sonntag um 11 bei Kaffee und nicht Kuchen, sondern Cola und Kaffee zu unterhalten darüber, warum du in Island bist. Deswegen meine erste Frage, wann und wie bist du nach Island gekommen? Zum ersten Mal?
Ja, das erste Mal war 2011, relativ spontan. Also ich hatte Island nie auf dem Schirm, wirklich. Und da war ich in Hamburg beim Filmfestival. Und bin ein paar Freunden hinterhergelaufen. Wir haben verschiedene Filme uns angeguckt. Und da gab es Backyard. Das ist eine Doku, relativ unaufregend, aus Island. Da geht es quasi um ein paar Freunde, die es gibt hier immer im August einen Kulturentag, Menningarnot, die Konzerte in ihrem Backyard organisiert haben und Nachbarn und Freunde einladen und das dann durchführen. Also eigentlich passiert nicht wirklich viel Spannendes, aber es ist halt total charmant. Und ich dachte so, das sieht ja total nett aus und die Leute sind entspannt. Und ich habe in 2 Monaten Urlaub und bin dann so Mitte November, war das glaube ich, hergefahren.
Ja.
Hatte überhaupt gar keinen Plan, also so Nordlichter oder keine Ahnung, Geysire, Gletscher, da gar nicht drüber nachgedacht, sondern
also du
echt nur
so. Hast Island nie vorher wahrgenommen irgendwie, sondern also nur so als Land.
Ich wusste, es gibt es das, aber es war ja damals auch noch nicht so ein Trend und ich habe einfach nie drüber nachgedacht wirklich. Und ich glaube, ich habe nach dem Filmfestival irgendwie so nachts spontan einen Flug gebucht.
Okay.
So ungefähr war das. Und damals war ich, glaube ich, relativ gestresst bei der Arbeit und dachte so, ich fahre mal ganz alleine irgendwo hin und bin einfach mal nur alleine. 10 Tage waren es, glaube ich.
Was aus meiner Reiseerfahrung wirklich ein Endgegner ist. Alleine nach Island fahren ist...
Ja, witzigerweise war das dann so, ich war im Hostel und damals war der Tourismus noch nicht ganz so stark wie heute und es war halt so halb voll nur. Und am ersten Tag habe ich eigentlich da alle Leute kennengelernt, die dort waren und es war so eine ganz interessante Mischung aus Leuten, so Solo-Traveler und Paare. Und irgendwie wurden wir alle total dicke und haben dann 10 Tage lang zusammen Urlaub gemacht, so ungefähr, aber auch ganz entspannt, also ganz viel in Reykjavik rumgehangen.
Ja.
Spiele gespielt, Bier getrunken.
Was man so in Hostels
genau,
macht.
Genau, und ja. Es war einfach so sehr entspannt, aber auch total toll und prägend. Und ein paar Monate später in Deutschland habe ich eine Freundin kennengelernt, so total random auf einem Konzert nebeneinander gestanden und angefangen zu reden. Und sie meinte dann so, ja, ich wollte dieses Jahr mal zum Iceland Airways Festival, Musikfestival. Und dann habe ich halt gedacht, ja, dann fährst du einfach mit.
Ja.
Dann war ich also im nächsten Jahr nochmal wieder hier und als ich dann hier war und es ist natürlich viel Musik und Kultur, hatte ich irgendwie die Idee, einfach länger herzukommen für ein Praktikum.
Ja.
Und ich habe damals Kultur- und Medienmanagement studiert.
Ich nutze das kurz als einen Schub, um zu erklären, was das Iceland Airwaves für die Hörerinnen und Hörer ist.
Ja.
Denn lustigerweise, liebe Hörerinnen und Hörer, ist das Iceland Airwaves auch für mich sehr wichtig gewesen. Es ist das nördlichste Musikfestival der Welt, das sagt es von sich selbst.
Okay.
Und das findet immer in Reykjavik, so im Ende Oktober, Anfang November,
die Daten
verschieben sich immer so ein bisschen statt. Und dann ist es wirklich so, dass die gesamte Stadt, jedes Café oder viele Cafés, das große Museum, alles wird zu einer Festivalbühne und es treten so lustige Bands auf, wie so ein isländischer Rapper, den Namen, den ich immer vergesse, den ich aber sehr gut finde, aber es tritt eben auch zum Beispiel Apparat aus Berlin auf, also richtig große Bands, Comblur war glaube ich auch mal da.
Mischung, echt, ja.
Also wirklich riesengroß und dieses Festival macht wahnsinnig Spaß, weil man sehr viel auch, thank you. weil man sehr viel auch über die isländische Jugend und junge Leute kennenlernt. Also dieses Bibbern, also der Tourist bibbert in der Warteschlange vor dem Club.
Ja, genau.
Der Isländer steht in kurzen Hosen, so sinnbildlich eigentlich dann davor.
Ja.
Und das ist ein sehr schönes Festival. Und ich kann es immer sehr empfehlen, für Leute, die Island so das erste Mal kennenlernen wollen, macht das Iceland Airwaves.
Also es hat sich ein bisschen geändert leider. Es ist ja auch mal pleite gegangen und jetzt macht es halt eine neue Firma und ist alles ein bisschen anders. Aber grundsätzlich ist halt... ein anderes Festival. Also man lernt gut Leute kennen und es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Mhm. Es ist alles so in kleinen Clubs hauptsächlich. Und es war einfach total eine tolle Zeit. Und ich bin zurück nach Hamburg gefahren und habe, glaube ich, eine Woche später eine E-Mail geschrieben. Genau, ich habe damals Kultur- und Medienmanagement studiert und brauchte irgendwo ein Praktikum mal irgendwann. Und dachte so, okay, Kultur gibt es ja in Island. Und ich habe den isländischen Musikexport angeschrieben. Und was eigentlich jetzt im Nachhinein total seltsam ist, ich habe sofort eine E-Mail bekommen und geskypt mit denen und die haben gesagt, okay, ich könne in dem Jahr darauf im Sommer ein Praktikum machen, 4,5 Monate. Was eigentlich, jetzt denke ich so, das ist halt sehr unisländisch. Man kriegt eigentlich nie eine Antwort, außer es geht um irgendwas, was heute oder morgen passiert.
Ja.
Und es war schon sehr ungewöhnlich eigentlich. Genau, dann bin ich 2013 im Sommer hergekommen und habe ein Praktikum gemacht. Und wie das so ist, wobei, also meine Freunde in Hamburg haben vorher immer gesagt, ja, du bleibst wahrscheinlich dann da. Und ich habe gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe sehr gerne in Hamburg gelebt damals.
Ja, wo kommst du ursprünglich her?
Ich bin in der Nähe von Hamburg aufgewachsen. Und dann habe ich 9 Jahre, glaube ich, in Hamburg gelebt.
Ja.
Und,
aber wie, das geht ganz schön schnell, wenn man überlegt, dass du, ich war hier 10 Tage alleine, dann war ich auf dem Festival, dann wollte ich ein Praktikum machen und dann lebe ich hier.
Ja.
Was ist zwischen dieser ersten Reise und dem Festival, also was ist in deinem Kopf passiert, was hat dir an diesem Land so gefallen, dass du sagst, ich will sogar ein Praktikum, ich will das echte Leben kennenlernen, was ist es?
Ich glaube, also Reykjavik ist ja ein Dorf, so ungefähr. Es ist wirklich klein, also gerade das Zentrum und die Kultur. Und ich glaube, dass man einfach sehr schnell, also ich habe sehr schnell Leute kennengelernt. Dann war man schon nach ein paar Tagen überall immer an den gleichen Ecken, hat die gleichen Leute wiedergesehen. Und ich habe mich einfach sehr schnell zu Hause gefühlt irgendwie.
Was ungewöhnlich ist, weil ich Leute kenne, die auch nach Island gezogen sind, die sehr lange gebraucht haben, sich zu sozialisieren
mit den Isländern. Ja, das ist noch wieder was anderes. Also das sind ja so verschiedene Ebenen, sage ich mal. Also erstmal, man lernt schnell Leute kennen, wenn man relativ offen ist.
Ja.
Die andere Sache ist natürlich dann Freunde zu finden, also auch enge Freunde. Bei mir war das zum Beispiel so oft, dass ich viele Freunde hatte, die auch nicht isländisch waren, die dann halt oft nur ein halbes Jahr oder ein Jahr hier sind und dann wieder gehen. Und es war so die erste Zeit ein bisschen schwierig.
Ja.
Es war immer so, ich habe immer gesagt, the country of goodbyes. Aber ja, mit der Zeit waren es dann mehr Leute, die auch immer noch hier sind und mehr Isländer. Und es braucht einfach ein bisschen Zeit.
Wie war das, als du deine ersten echten isländischen Freunde hattest? Weil ich habe eine isländische Freundin und bin super stolz darauf, eine echte isländische Freundin zu haben. Also keine geschlechtliche Freundin, sondern eine Bekannte. Und finde es so cool, weil das so sehr schwer ist,
den echten Kontakt zu ihnen aufzubauen.
Weißt du, warum?
Also die meisten Isländer, wie ich das sehe, die haben ihre Freunde, die sie schon aus der Kindheit kennen. Und die haben ihre Familien, die sind auch sehr dicke irgendwie, also anders als ich das aus Deutschland kenne, würde ich sagen. Da kommt Kaffee. Yes.
Ich frage mich immer, was die Leute denken, wenn man hier sitzen, so zwei Leute mit dem Headset und der eine hat Kopfhörer auf. Yes, thank you.
Ja, vielen Dank.
Hast du?
Yes. Ja.
Thank you very much.
Danke.
Dieses isländische, man kommt da nicht rein.
Ja.
So.
Also
man kommt irgendwann wahrscheinlich
in Kontakt, aber nicht so eng und meistens eher über Arbeit. Also ich hatte gleich schon immer isländische Kollegen und das fühlte sich auch freundschaftlich an, aber im Grunde, wenn man nicht miteinander arbeitet, dann trifft man sich auch nicht einfach so auf einen Kaffee. Also das ist eher ungewöhnlich, würde ich sagen.
Ja.
Also man braucht immer einen Grund, um sich zu treffen. So Arbeit.
Glaubst du, dass du das ausgehalten hast? Also ich halte das aus, wenn ich also sehr oft in Island bin, dass ich keinen Kontakt zu der lokalen Bevölkerung oder nur so einen sehr kühlen Kontakt zur lokalen Bevölkerung habe, weil ich komme aus Berlin, du kommst aus Schleswig-Holstein, beziehungsweise bei Hamburg.
Ist eher Niedersachsen.
Niedersachsen, Entschuldigung, das bringe ich immer ein bisschen durcheinander. Westdeutschland.
Norddeutschland.
Ja, West-Norddeutschland. also politische Westdeutschland, nicht. Jetzt werde ich so ein bisschen rot. Was wollte ich fragen? Da ist ja alles sowieso etwas kühler. Also der Umgang der Menschen ist kühl und deswegen ist das hier gar nicht so ungewöhnlich.
Also ich fand es halt angenehm hier. Ich finde auch, dass die meisten Leute relativ offen sind am Anfang. Also oder so oberflächlich gesehen. Ich fand aber auch zum Beispiel in Hamburg, also als ich nach Hamburg gezogen bin, ich habe sofort Freunde gefunden. Ich bin so jemand, ich gehe halt auch alleine irgendwo hin und irgendwie zieht mich das immer so an. Also ich lerne immer Leute kennen und es sagen ja viele Leute in Hamburg, ist das auch schwierig?
Fand ich persönlich nie.
In Berlin wiederum finde ich immer, an jeder Ecke quatscht einen jemand an, aber also
vielleicht
ich
finde es so ein
unangenehm.
Ja.
Ich bin halt eher so norddeutsch. Ja, nee, ich weiß es nicht. Aber die Isländer ist schon eher so norddeutsch, würde ich auch sagen, ja. Aber es war schon schwierig. Also ich dachte so, oh, ich wandere aus, ist ja gar kein Problem. Also ich habe jetzt auch nicht so viel drüber nachgedacht. Das war irgendwie ein Gefühl, das ich hatte. Und so ist das immer in meinem Leben. Wenn ich ein Gefühl habe, dann mache ich das einfach. Also das ist dann auch nicht eine Entscheidung, sondern das ist ja ganz klar, dass ich dann das und das machen muss. Und es war so mit Island. Also viele Leute haben gefragt oder meinten dann so, du bist ja so mutig. Das hatte für mich aber gar nichts mit Mut zu tun, weil es war einfach klar, dass es so sein muss.
Ist es einfach nach Island? Also rein?
Sehr einfach. Es ist einfacher nach Island zu ziehen, als in Deutschland umzuziehen, würde ich sagen.
Warum ist es
weniger
so?
Papierkram und weniger Kosten. Also ich glaube, inzwischen ist es alles online, aber ich habe einen Zettel ausgefüllt und bin zum Amt gegangen. Die haben mir einen Stempel gegeben und ich war dann so, okay, muss ich noch irgendwas machen? Nee, passt schon und das war's eigentlich.
Ist es schwer, eine Wohnung zu finden in Reykjavik?
Viele beschweren sich immer drüber, aber jeder findet was. Also ich finde es nicht so schwierig. Ich glaube, das kommt drauf an, ob du kommunizieren kannst. Also ich denke immer, also zum Beispiel bin ich dieses Jahr umgezogen und ich habe 4 Wohnungen angesehen, hätte die alle haben können. Ich glaube, das ist einfach, wenn man weiß, wie man nett kommuniziert, dann geht das. Also es gibt auf jeden Fall Wohnraum, ja.
Was bezahlt man hier eigentlich Miete?
Das kommt drauf an. Ich habe halt immer mit Leuten zusammen gewohnt, nicht alleine. Für ein Zimmer in einer netten Wohnung würde ich sagen, so umgerechnet 600-700 €.
Also schon teuer?
Teuer, aber ich komme halt aus Hamburg.
Ja.
Also ich habe früher ein bisschen mehr gezahlt für eine eigene Wohnung.
Ja.
Von daher merke ich das nicht so. Und da sind alle Kosten drin. Also hier kriegt man dann keine Rechnung über Heizkosten oder Wasser oder so.
Es
ist halt alles drin und man ist dann damit durch. Und das ist halt auch, also wie vieles ist das hier alles ein bisschen einfacher und man muss weniger über irgendwas nachdenken. Ist so.
Und als Deutsche kann man einfach halt hier sagen, ich möchte hier wohnen und
genau,
es gibt kein Problem.
Genau, wenn du aus der EU kommst, ja. Ist kein Problem. Ja.
Was hat sich für dich verändert, seit du in Island lebst, wie du Island siehst? Wahrscheinlich sehr viel.
Ja, das ändert sich eigentlich ständig. Also gerade seit 2,5 Jahren ungefähr habe ich einen Freund, der isländisch ist und habe quasi eine isländische Familie. Das hat nochmal ganz viel verändert.
Kommt der aus Reykjavik oder von woanders?
Der ist aufgewachsen, also bis zum Jugendalter war der in den Westfjorden.
Oh, krank,
in einem kleinen Dorf, das übersetzt heißt das Messertal. Also wirklich ein bisschen hardcore. Es ist halt da oben sehr dunkel und sehr kalt und sehr viel Schnee und
Du erklärst gerade die Westfjorde. Das ist so, so eigentlich, ich war zum 20. Mal in Island und dieses Mal zum allerersten Mal in den Westfjorden. Aber auch nur am Anfang und war geflasht davon, wie anders die Westfjorde, also wie imposant und groß nochmal ganz anders als der Rest des Landes sich die Westfjorde anfühlen, inklusive der Menschen.
Ja,
das ist
ist ein ganz anderer Schlagmensch.
Ich habe sie sehr freundlich wahrgenommen.
Sehr offen auch.
Genau, und so sehnsüchtig nach Gesprächen, weil sie, glaube ich, einfach sehr viel alleine sind.
Also ich kenne hauptsächlich Ísafjörður, das ist ein relativ großer Ort.
Also ja wirklich am letzten
Genau,
Zipfel.
Am Ende ist so, wirklich am Arsch der Welt. Und da, wo mein Freund herkommt, das ist so direkt daneben. Also es gehört schon so halb dazu. Aber die paar Male, die ich da war, also auch bevor ich ihn kannte, ist so ein Ort, Leute sind sehr offen und sehr unterhaltsam, aber ich merke dann auch mal schnell, also die haben alle so ihre krassen Geschichten in den Familien. Also ich habe schon das Gefühl, Leute sind auch ein bisschen irre dort. Ja. Und ich weiß immer nicht, was so alles passiert in diesen kleinen Dörfern. Ganz viel Alkoholismus und häusliche Gewalt und so.
Ja,
klingt jetzt ein bisschen, das ist natürlich sehr überspitzt, aber es gibt wirklich sehr, sehr viel.
Ich glaube, also, das ist gar nicht so überspitzt, weil ich bin ja, heute Abend fliege ich ja nach Grönland und das ist ja ein Problem,
ist
auch ein Alkoholismus, häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Frauen und Kinder, Vergewaltigung bei Frauen und Kindern, also es sind große Probleme von diesen isolierten Orten, die erstaunlicherweise offensichtlich immer von Männern ausgehen und wenn Männer offensichtlich isoliert und besoffen sind, machen sie einfach furchtbare und häusliche
Wobei
Dinge.
Wobei ich habe hier auch schon Geschichten gehört von Alkoholikermüttern, die auch sehr krass drauf sein können.
Ich kenne diese Geschichten aus diese Familienkämpfe um Land, Grundstücke, Häuser. Das ist ja auch mittlerweile sehr viel Geld wert, alles in Island. Also zum Beispiel sagt man, ich widersprich mir, wenn das nicht stimmt, dass wenn du so Fischgrund hast in Island und dann hast du es geschafft. Du musst eigentlich nicht mehr...
Ja, ich weiß nicht genau, wie das ist.
Ja.
Also,
ist das jetzt ein Widerspruch?
So da kenne ich mich einfach nicht so aus. Aber also die meisten Geschichten, die ich kenne, und das kenne ich eigentlich aus fast allen Familien, das ist ganz viel Alkoholismus und häusliche Gewalt, die glaube ich, ich denke immer, das hat irgendwas mit Traumata zu tun, über die Generationen. Ich meine, vor 2-3 Generationen war es noch sehr arm alles. Ich glaube, auch viele Leute haben Kinder verloren, einfach aufgrund der Wetterverhältnisse. Also ich höre immer wieder Geschichten, dass Kinder ertrunken sind oder dann kam hier mal eine Lawine und irgendwer ist gestorben. Und ich glaube, es gibt ganz viele Traumata in Familien, die dann irgendwie mit Alkohol versucht werden, gelöst werden. Also ich glaube, ganz viele Leute trinken einfach oder nehmen andere Drogen, um sowas zu verarbeiten. Das ist, ich glaube, das liegt ganz oft sehr tief und sind sehr persönliche Geschichten.
Ich stimme dir vollkommen zu, weil in der Recherche, die ich zu Grönland gemacht habe und eben auch, ich habe ein Buch über Island geschrieben, auch da in den Recherchen, ist mir aufgefallen, dass es einfach diese Depressionen, die hier ein großes Thema sind, Mental Health in diesem Land. Und zum Beispiel, ein schönes Beispiel dafür ist, du kannst hier in der Kaufhalle an der Kasse diese Omega-3-Fettsäuren für Vitamin D, glaube ich.
Ja, das nehme ich auch.
Genau, also für den Winter, damit du durch diesen Winter durchkommst und diese Fettsäuren und dieses Vitamin D ist ja auch so ein Gemüt.
Braucht man ja auch wirklich. So. Ich meine, du kriegst es hier halt nicht natürlicherweise hier oben singen.
Und ich glaube, dass wenn du so außerhalb von Reykjavik bist, viel Traurigkeit herrscht. Also ich habe gestern zum Beispiel für eine Freundin, die auch 3 Jahre, vielleicht kennst du die Thekla?
Nee.
Thekla Bartels hat 3 Jahre in Island gelebt.
Ich kenne ganz wenige Deutsche hier.
Okay. und sie bat mich ein Grab in Gundo, sagte sie, also Gundarsfjordur, also
Gründerfjord?
Ja, genau, auf West Snæfellsnes.
Ja, genau.
Ein Grab zu besuchen und dort Blumen niederzulegen. Und dann habe ich das gemacht und habe sie per FaceTime angerufen und meinte, hier, guck, ich lege die Blumen nieder. Was ist eigentlich passiert? Weil der ist so alt wie ich, meinte ich zu ihr. Ja. Und sie meinte, er hat sich umgebracht. So.
Ja.
Und sie meinte, das ist so, das passiert eben.
Ich muss sagen, also ich habe schon mehrere Selbstmorde hier mitbekommen. Nicht von Leuten, die ich wirklich eng kenne, aber so im weiteren Bekanntenkreis, was ich krass finde, weil in Deutschland ist, ich hatte mal eine Kollegin, die hat sich umgebracht, aber ansonsten war das ist mir einfach nicht so oft untergekommen, sage ich mal. Und hier hört man das schon öfter mal, ja.
Was hat dein Freund dir geraten, dass du hier nicht traurig wirst? Was sind seine Überlebensstrategien an den Westfjorden?
Also, er sagt immer, also ich muss dazu sagen, er hat ganz lange im Ausland gelebt und wie so die meisten Isländer hatte er auch mal so eine Phase, wo er sehr viel, zu viel getrunken hat. Also ich sage ja immer, alle Isländer sind entweder Alkoholiker oder trockene Alkoholiker. Das ist sehr überspitzt natürlich, aber es gibt viele und es ist aber auch kein Tabuthema. Also es ist völlig normal zu sagen.
Das bei den Alkoholpreisen, ne?
Sowas ist ja den Island dann eh egal. Also die sind nicht so wie wir Deutschen und gucken immer aufs Geld, sondern wenn die auf irgendwas Bock haben, dann kaufen sie sich das halt. Und er hat früher zu viel getrunken und er ist inzwischen trocken sozusagen, also bevor wir uns kennengelernt haben. Und ich selber trinke auch schon länger nicht mehr, aber nicht, weil ich kein Alkoholproblem hatte. Ja. Auf jeden Fall hat er sich ganz viel beschäftigt mit, was man selber eigentlich machen kann, um klar zu kommen im Leben und er nimmt das immer ein bisschen mit Humor, aber meint es auch ernst, wenn er sagt, geh mal hier ins Fitnessstudio, mach Sport. Ja. Zu mir sagt er auch immer noch, iss mal ein bisschen Fleisch, weil ich esse eigentlich kein Fleisch, aber ist eher scherzhaft gemeint natürlich. Ja, aber er hat ganz viele Bücher gelesen und sich mit sich selber beschäftigt und so und aber so sein Hauptding ist rausgehen, Sport machen und das glaube ich, also zum Teil hilft das sehr viel, um sich besser zu fühlen.
Das glaube ich auch.
Das ist nicht das Einzige natürlich, aber
Ich schreibe gerade ein neues Buch und habe gerade ein Kapitel über meinen Bruder geschrieben, der auch von dieser Traurigkeit ergriffen ist, wie mein Vater. Das also liegt etwas in der, ein bisschen in der Familie, würde ich sagen. Und ich habe ihn wirklich getriezt zum Sport und heute früh zum Beispiel war er gerade joggen und dann schreibe ich danach immer so, und wie war es? Und er antwortet, mir geht's so gut. Also es hilft.
Ja.
Also der erste Schritt ist tatsächlich, der dir helfen kann, ist wirklich, geh raus, schalt deinen Kopf ab mit Bewegung. Das ist der erste, es ist keine
100%,
Lösung, aber es ist der erste Schritt.
Ja. Ich meine, das ist halt so, dass Körper und Geist ja immer irgendwie verbunden sind und ich würde sagen, es wird auf jeden Fall nicht schaden und das ist eine Sache, aber das andere ist natürlich, das aufzuarbeiten, was ist eigentlich, warum fühle ich mich so, was ist vielleicht mal passiert und ich glaube,
Was tust du, wenn dieser dunkle Winter angekrochen kommt? Also was?
Also ich liebe ja den Winter, ist meine liebste Jahreszeit, die Dunkelheit auch, finde ich super schön und gemütlich. Ich gehe auch mehrmals die Woche in den Pool und sitze dann gerne im Hot Tub und
hier in der Höhle links?
Nee, ich bin vor einem halben Jahr ungefähr an den Stadtrand gezogen. Ich werde jetzt langweilig. ich gehe wirklich am liebsten in einen Pool in Mosfellsbæ. Das ist ein Vorort von Reykjavik. Ist sehr entspannt dort, viele alte Leute. Und das ist so, das Beste, was man machen kann, würde ich sagen. Viel schlafen auch. Also grundsätzlich, ich weiß noch, früher in Deutschland, es war immer so 8 Uhr bei der Arbeit sein. Ein paar Kollegen waren schon um 7 da und inzwischen finde ich das total irre. Also hier, wenn ich eine Frühschicht habe bei der Arbeit, dann ist es 10 Uhr. Das ist dann schon so bisschen zu früh im Winter. Und ja, ich schlafe echt relativ viel.
Was cool ist. Ich glaube, sehr viele Hörerinnen und Hörer beneiden dich dafür gerade.
Im Sommer brauche ich das vielleicht nicht so sehr, aber im Winter mache ich es einfach. Und
ja.
Ich schlafe oft echt so 9-10 Stunden.
Voll gut.
9 oder 10, nicht 19. Ja, und das ist so mein Weg. Sich halt auch nicht stressen.
Ja.
Was, glaube ich, in Deutschland schwierig ist, aber hier einfach.
Das ist wirklich, also wirklich, was du gerade erzählst, alles. Ist wirklich, also ich habe sogar die Sehnsucht, also ich überlege ernsthaft, ich könnte nicht in Island leben, aber ich könnte hier sein. Also ich überlege mit dieser besagten Freundin, die hat gute Kontakte in Stykkishólmur und sie kommt auch aus Stykkishólmur und ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir dann irgendwie so eine Ferienwohnung einfach dann irgendwie so kaufe.
Das ist auch so schön da.
Ja, ich mag das. Also es ist, wenn wir beide, also muss man vielleicht auch nochmal erklären, wenn wir beide sagen, es ist da schön in Stykkishólmur und du zeigst Leuten, die noch nie in Island waren, den Ort Stykkishólmur, wird jeder sagen, ja, puh, also ja, es, ich finde, das Drumherum ist wunderschön und ich liebe aber auch an Stykkishólmur, das sind halt so, das sind so Orte, die keine Identität kennen, weil sie einfach erst vor 60, 70 Jahren feste Häuser bekommen haben. Also man darf auch nicht vergessen, Island ist wirklich so vor 100 Jahren, also nicht mal vor 100 Jahren, es kann auch vor 80 Jahren, war Island noch, da haben die Leute noch in diesen Torfhütten gewohnt und wirklich ärmlichst.
Also ich sag ja immer, in Reykjavik zum Beispiel lebten vor 100 Jahren so grob 20.000 Leute.
Und jetzt also allein das,
jetzt sind es 250 im Großstadtbereich, aber damals, also das finde ich schon krass, wie schnell das gewachsen ist, weil vor 100 Jahren halt die meisten Leute noch eher auf dem Land gewohnt haben. Ich glaube, da war das so, 90% der Leute wohnen auf dem Land, ich sag mal so auf ihren Höfen und 10% in Städten und inzwischen ist es genau andersrum, 90% in den Städten. Also es hat sich sehr schnell geändert, wirklich, ja.
Und, zurück zu diesem, es hat sich sehr schnell geändert und genau diese ich glaube, würde mich nicht trauen, hier zu leben. Ich würde gerne immer wieder zurück nach Deutschland wollen.
Aber das finde ich schon wieder irgendwie eine sehr deutsche Aussage, weil ich glaube, wir Deutschen denken ja immer schon so viel weiter, wo ich jetzt sagen würde, du kannst ja auch einfach herkommen und wenn du es halt nicht magst, dann fährst du wieder zurück oder du fährst halt immer hin und her. Also, es geht ja alles.
Es würde alles gehen. So. Es liegt vielleicht daran, dass ich Berliner bin und ich einfach es gewöhnt bin, wirklich sehr, sehr viele Menschen um mich herum zu haben. Und ich merke das immer, dass ich hier die Einsamkeit, die sich nie einsam anfühlt im Übrigen, sehr schätze, aber dass die Sehnsucht nach einer richtigen Großstadt bleibt. So, das ist so, vielleicht, ich weiß nicht.
Also ich hatte wirklich auch, wie ich vorhin schon mal meinte, ich dachte so, das wäre super einfach auszuwandern und ich kenne da ja Leute und so. Und es war wirklich schwer für eine ganze Weile und ich konnte oft gar nicht sagen, warum. Also, und ich glaube, also inzwischen würde ich sagen, ist ja klar, dass es schwer war, weil alles hat sich verändert. Ich habe einen anderen Beruf gemacht, woanders gelebt, also eine andere Umgebung gehabt, andere Leute gehabt und selbst, also damals hatte ich auch ein paar deutsche Freunde hier und auch alles super tolle Leute. Aber da habe ich auch gemerkt, mir fehlt so mein norddeutscher Humor oder norddeutsche Leute um mich herum. Man hat halt diese Identität. Und wenn man woanders hingeht, muss man erstmal irgendwie eine neue Identität schaffen oder sich irgendwie lösen und man selber werden. Also es ist gar nicht so einfach, wie ich es gedacht hätte.
Du hast erzählt, dass du einen isländischen Freund hast seit 2,5 Jahren.
Ja.
Wie lernt man eigentlich hier?
Oh Gott.
Ich weiß es. Mir wurde es schon sehr oft erzählt. Das Reykjaviker Nachtleben und Liebesleben ist nicht
ganz
unkompliziert.
Schlimm. Also ich habe auch mal sonst gesagt, hier bloß die Finger lassen von Isländern. Ist halt eine ganz komische Dating-Kultur. Und ich habe immer auch gedacht, das passt einfach gar nicht zu dem, was ich suche. Ist auch wieder ein bisschen überspitzt gesagt natürlich. Ich habe tolle männliche Freunde, die echt tolle Leute sind. Aber ich sag mal, die angenehmen, normalen Männer, die ich so kannte, waren dann auch schon wirklich vergeben. Und wenn man so in die Bars geht, aber lernt man halt echt Idioten kennen.
Ne? Das unterscheidet sich eigentlich nicht von Deutschland.
Das ist halt, meistens ist es so, man geht in eine Bar und lernt irgendwen sehr betrunken kennen und geht zusammen nach Hause. Und ich glaube, es gibt so eine Regel hier, wenn man 2-3 Mal zusammen nach Hause geht, ist man halt irgendwie zusammen. Ist aber auch oft lange nicht definiert und irgendwie so ein Hin und Her. Und es war bei mir nie so. Ich habe es immer gesehen bei anderen und gedacht, ach. Und leider sind ja diese sehr betrunkenen Leute auch nicht sehr charmant. Also es war echt sehr abschreckend oft, fand ich. Und ich habe immer gedacht, oh nee, Isländer auf gar keinen Fall. Und ich habe sogar mal gedacht, das wäre wahrscheinlich irgendwann mal ein Grund, zurückzugehen, weil sonst ende ich einsam. Und es ist eine ganz witzige Geschichte. Kurz oder so, ja, ich glaube 2 Monate, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, war mein Vater hier mit meiner Tante. Meine Tante ist ziemlich jung, also 11 Jahre älter als ich. Und wir saßen zusammen im Hot Tub und haben irgendwie darüber geredet und ich habe erzählt, oh, die Männer hier, ganz schlimm, und es gibt natürlich Tinder, habe ich auch mal benutzt vorher, und da siehst du halt echt nur so seltsame Gestalten, und sie war ganz aufgeregt, also sie hat sehr lange schon einen Partner und meinte so, ich habe noch nie Tinder gesehen, kann ich das mal sehen? Und dann habe ich es wieder installiert nach sehr langer Zeit und ihr das gezeigt, und sie war natürlich schockiert.
Was sieht man da?
Also was, eine wilde Mischung aus Männern, die große Fische in den Händen halten.
Ah, die, das ist die ja bei Deutschland, ist die Bierkrüge.
Oh, ich weiß es gar nicht.
In Deutschland mehr, ist es ein Bierkrug und ein tolles Auto. Okay.
Ja. Ja, also ganz viel Bierfotos natürlich, Säuferfotos. oder auch so Fotos aus dem Badezimmer. Ich weiß nicht, ob das auch so ist in Deutschland.
Ja, ich gucke selten bei den Männerprofilen, aber halt so, was erzählt wird. Ja.
Schwierig. Und ja, wegen ihr hatte ich dann wieder Tinder und dann war ich irgendwie eine Woche später auch selber in Deutschland bei einer Tinder-Hochzeit tatsächlich und dann wieder zurück nach Island und habe mal Tinder angemacht und irgendwie hatte ich dann ein Match, wo ich aber auch dachte, na, mal sehen, weil selbst wenn man ein Match hatte, also früher, als ich noch mehr getindert habe, war das dann auch immer so, entweder kam gar nichts oder nur so, hi. Also ganz wenig oder irgendwas Perverses. Also da war ich schon, ich erwarte gar nichts. Und da war dann dieser eine Typ, der irgendwie geschrieben hat, keine Ahnung, also der hat normal geschrieben, eine richtige Konversation, und wirkte irgendwie angenehm. Und ich habe dann auch gleich gesagt, ja, lass uns mal treffen. Und so haben wir uns kennengelernt.
Also auch eine Tinder-Beziehung.
Ja.
Es ist, glaube ich, mittlerweile nichts, also das ist so krass, wie Tinder dieses Online-Dating verändert hat. Ich kann mich noch erinnern, wie alt bist du?
35.
Ich bin 40, also bist du sozusagen, ich bin der Älteste deiner Generation, oder du bist, also wir ungefähr, wir haben so ein bisschen, du kennst auch noch Alf, und du weißt, was das
Alf,
dieser Außerirdische mit der Nase.
Oh, ja. Gott, ja.
Also so, wir kennen die gleichen Sachen, und dann kennst du auch noch die Zeit, als eben Online-Dating irgendwie nur für Perverse war.
Ja, genau.
So, und das hat sich ja total durch Tinder geändert. Wer seinen Freund früher bei, wie hieß denn das, LaVue oder so kennengelernt hat, das war dann so komisch. Und jetzt durch Tinder ist das total normal geworden.
Finden auch viele immer noch komisch. Also ich erzähle aber immer gerne, dass es Tinder war, weil ich immer denke, mein Gott, also warum nicht? Ja. Und ich finde es gar nicht schlecht, also wenn man nicht Leute kennenlernen möchte in einer Bar betrunken, dann ist es halt gut. Also ich fand es auch interessant, mal Leute kennenzulernen aus anderen Gruppen oder Schichten sozusagen, oder einfach Leute, die ich sonst nie treffen würde.
Ja. Wie sind die mit dir umgegangen bei so Tinder-Dates? Also warst du sowas wie so ganz exotisch, die Deutsche, die nicht von hier kommen?
Ich habe nicht wirklich viele Leute, ich habe 2-3 Mal jemanden getroffen, und jedes Mal war es, da wusste ich schon in einer Sekunde eigentlich so, oh Gott. Oder es waren dann so Typen, die zwar eigentlich ganz nett waren, aber dann auch nur über sich geredet haben. Ja. Also so von Anfang bis Ende, wo ich dann schon gleich wusste, ja, okay, also netter Typ, aber passt nicht so.
Ich fange solche großen Fische.
Deswegen weiß ich gar nicht, die haben halt gar nicht so viel mich gefragt, sondern gleich so, ja, ich mach das und das. Und das fand ich auch sehr isländisch. Und ich meine, mein Freund kann auch wirklich sehr viel über sich selber erzählen. Also ich mache mich immer ein bisschen drüber lustig. Aber er ist halt nicht ganz so schlimm. Also wir hatten schon ein sehr nettes Date.
Also er weiß, wie du mit Nachnamen heißt jetzt nach 2,5 Jahren,
hat er mal nachgefragt. Okay. Genau, aber es ist, also ich habe nicht wirklich viel Erfahrung in Männer treffen über Tinder, ganz wenig, und zwar dann gleich so, nee.
Stimmt es eigentlich noch? Also die eine Freundin erzählte mir, dass Island ist ja ein extrem modernes Land, also die, was zumindest politisch betrifft. Es gibt, ich glaube, eine Frau ist die Präsidentin zurzeit.
Premierministerin.
Premierministerin. Ja. Es wird sehr über Gleichberechtigung schon viel länger als bei uns debattiert, diskutiert. Ja. Ich glaube, auch die Rolle der Frau ist viel selbstbewusster in der isländischen Gesellschaft. Zumindest politisch auf dem Papier in der Mediendiskussion. Mhm. Wie denn die Wirklichkeit in kleinen Dörfern aussieht, ist dann eine andere Frage.
Oh ja.
Und diese Freundin erzählte mir, dass dieser ganze Feminismus die Männer so verunsichert haben, hat, dass die auch gar nicht mehr sich trauen, dich anzusprechen. Sprich, sie meinte, man bleibt immer bis 4 Uhr oder 5 Uhr morgens in den Kneipen und sammelt dann den Mann ein, der besoffen an der Bar still sitzt, einfach ein, weil der dich nicht mehr anspricht. Stimmt das oder ist das so eine Urban Legend?
Ich muss dazu sagen, ich bin seit fast 3 Jahren, trinke ich nicht mehr und gehe echt selten aus. Ich fand das nicht so. Also früher war ich sehr viel aus. Also eigentlich war ich fast jeden Abend unterwegs, viel zu oft. Ich fand eher, da waren halt diese betrunkenen Typen, die dich irgendwie von der Seite anrempeln und irgendwie dich komisch ankommen. Ja, genau so. Aber ich glaube, dass vielleicht die angenehmeren Männer so sind, weil die sind ja die, die das hinterfragen oder auch überhaupt sich mit dem Thema beschäftigen. Und die, die eigentlich das Problem sind, denen ist es ja eh egal. Also, wenn ich manchmal männliche Freunde habe, die sagen, ja, ich bin mir manchmal unsicher, was ich sagen kann, dann sage ich denen eigentlich immer, naja, du bist halt jemand, der sowas sagt, also dann brauchst du dir eigentlich keine Sorgen zu machen, weil du bist eh nicht der Typ, der...
Das ist eine schöne Handreichung an die Ängste der Männer, also, die ich total nachvollziehen kann. Also,
kann ich auch nachvollziehen, also absolut. Und gerade auch hier in Island finde ich, ich weiß nicht, wie das inzwischen in Deutschland ist. Ich glaube, das ist nochmal wieder ganz anders geworden, seit ich da weg bin. Aber ich finde schon, hier gibt es viele Feministinnen, die sehr extrem sind. Wobei ich auch mal nicht weiß, ob es wirklich so viele sind oder halt nur die, die sehr laut sind und immer in den Medien. Ja. Und die ich auch persönlich viel zu extrem finde, weil die sehr aggressiv sind und selber Dinge machen, wo ich denke, wenn das jetzt ein Mann machen würde, wäre es halt richtig schlimm. Und ich glaube, dieses eine Extrem macht dann auch Männer wieder extremer. Also ich glaube, es gibt jetzt auch wieder viele Männer, die sagen jetzt erst recht. Ja. Und ich, also es ist
Vergleichbar leider mit immer, Deutschland. Ja. Also es ist in Deutschland auch so. Ich bin, ich finde immer, dass es in einer Bewegung, die Aktivismus braucht, also der Feminismus, finde ich das total gut, dass es ein großes und breites Spektrum gibt, dass es eben diese radikalen, sehr lauten, auf Twitter sehr gerne aggressiv argumentierenden FeministInnen, das sind ja Männer und Frauen, aber das stuft sich ja ab und sozusagen die lauten und aggressiven, das filtert sich, oh Entschuldigung, jetzt hatte ich gerade angespuckt beim Sprechen, filtert sich nach unten. Und was hängen bleibt dann aus diesem Großen, ist dann trotzdem sinnvoll für diejenigen, die eben nicht so laut sind. Also ich finde, das ist gut, dass es diese ganz Lauten gibt. Ich finde nur, dass es braucht halt auch eine große Gruppe von so normalen.
Ja, und das Problem ist halt, dass die normalen, ich glaube, die meisten Leute sind eher so angenehm auf dem normalen Spektrum. Aber die Extremen sind halt die interessanteren, sag ich mal. Und so, wenn ich in die Medien gucke, hier und wahrscheinlich auch in Deutschland, liest man immer über die extremen Leute. Also Männer, Frauen.
Ja,
und ist ja auch eigentlich egal, worum es geht, ob es Feminismus ist oder was anderes. Und ich glaube, dass viele Leute immer denken, oh Gott, heutzutage ist jeder so extrem. Genau deshalb, aber es ist halt nicht wirklich so.
Ja,
wobei es gleichzeitig auch immer mehr so wird, wahrscheinlich, weil Leute denken, okay, das ist normal, extrem zu sein, dann bin ich jetzt auch mal extrem.
Das ist ein großes Problem unserer Zeit. Das ist
wirklich ganz schlimm.
Das besorgt mich sehr, dass Meinungsäußerung oft nur noch in Extremen funktioniert und dass du gehört wirst, umso extremer du bist, das finde ich sehr schwierig.
Es funktioniert halt so, es ist halt so mit den Algorithmen. Ne?
Ja, also, es macht keinen Spaß. Also es macht einfach auch keinen Spaß, mit Leuten zu reden, auch online. Also weil, ich meine, erinnere dich mal früher, wie das auf Facebook war, wie viel Spaß das gemacht hat, auf Facebook mit Leuten zu diskutieren. Ich beteilige mich an keiner einzigen Debatte mehr im Internet, weil es einfach nichts bringt. Das ist
Schwachsinn.
Ja, also, es ist so völlig ohne Ergebnis. Es geht nur darum zu beweisen, wer hat recht und nicht, was wollen wir einen Konsens gemeinsam finden. Das ist sehr schade. Es ist interessant, dass wir in dieser Folge darüber reden, aber es ist auch schön, dass es in Island genauso ist wie in Deutschland. Ist
genauso. Und ich meine, die Leute, die kommentieren, sind halt auch sehr speziell und ich muss sagen, gerade heute habe ich wieder Nachrichten gelesen oder irgendwo auf Facebook was gesehen und die Kommentare sind halt alle echt übel. Ja. Also richtig schlimm. Und das sind dann aber auch Leute, ich sag mal, die Leute, die ich kenne persönlich, die machen gar nichts auf Facebook.
Ja.
Auf Instagram vielleicht, die posten Fotos, aber die beteiligen sich nie an solchen Diskussionen. Und das sind halt immer spezielle Leute, die das machen. Ich weiß auch nicht, ob das oft vielleicht sehr einsame Leute sind, weil ich meine,
ich glaube, das würde ich gar nicht mal mutmaßen, sondern ich würde das einfach so, es kann unzählige Gründe geben, warum.
Ja.
Also ich habe gestern zum Beispiel eine Nachricht auf Instagram bekommen, die lautet von einer Alina, Alter, du bist so ekelhaft, ich muss würgen, wenn ich dich sehe, wo ich so denke so, und dann habe ich geschrieben, warum das denn? Und dann habe ich gesehen, dass die Person irgendwas geschrieben hat, aber nie geantwortet hat. Und ich frage mich so, warum? Also so, wenn du mich eklig findest, dann folge mir nicht, guck dir nicht an, was ich mache.
Ja, ja. Aber da kann man auch nichts gegen machen. Also ich glaube, das muss man echt ignorieren. So, das ist halt so.
Es ist so, da hast du dir die Mühe gemacht, so eine beleidigende Nachricht zu schreiben mit keinem Effekt. Mm, so, außer, dass ich jetzt darüber rede, das ist der Effekt.
Ja.
Und du fragst, ich denke dann immer so, das würde ich nie machen. Ich würde nie einer fremden Person irgendwie schreiben, du bist eklig, ich muss deinetwegen, wird mir schlecht. So,
ja.
Also, das ist doch totaler Quatsch.
Aber es ist ja dann offensichtlich auch ein Problem, das bei ihr besteht und nicht mit dir zu tun hat.
Ja.
Also das denke ich halt immer. Was wir tun, hat eigentlich 99% mit uns selber zu tun. Also gerade wenn es um solche Dinge geht, also um Beleidigungen und
Lass uns einen Schritt wieder zurück nach Island machen. Und zwar, was arbeitet man hier eigentlich? Also was kannst du hier als Deutsche oder Deutscher, die hierher kommen, arbeiten?
Viel zu viel. Also ich habe so viele Dinge schon gemacht in den Jahren und ich habe eher das Problem, ich muss öfter Nein sagen.
Gib mal Beispiele.
Ich habe angefangen beim Iceland Airways Festival zu arbeiten und dann war das so, dass ein Kollege, der bei mehreren Festivals auch gearbeitet, meinte, ja, komm doch hier, wir brauchen noch jemand bei dem Festival. Also irgendwie bin ich da reingerutscht, bei immer mehr Festivals zu arbeiten.
Ja.
Und dann aber auch bei anderen Projekten mal hier und da und irgendwas ist immer. Also irgendwas kam immer dazu. Und
also
irgendwann habe ich gelernt,
sein,
nein.
Wenn man hier, diese Annahme ist ja nordische Länder, du musst eigentlich was Handwerkliches können.
Nee, gar nicht hier. Und das, ich meine, hier ist natürlich der Tourismus sehr, sehr groß. Und die meisten Leute, die wie ich nicht isländisch sind, also die Ausländer, die hier leben, die arbeiten im Tourismus, würde ich sagen. Und ich selber auch tatsächlich. Ich habe vor vielen Jahren meinen Computer war kaputt und ich hatte eine Steuernachzahlung und war gerade ein bisschen pleite und dachte so, ich kann ja mal 2 Monate irgendwo arbeiten in einem Laden. Bin irgendwie an die nächste Ecke gegangen, in einen Laden rein, habe gesagt, hey, braucht jemand? Und die braucht niemanden. Das sind Läden für Touristen hauptsächlich. Und in diesem Job bin ich immer noch, weil es sind verschiedene Läden. Also es ist ein Unternehmen, so ein Familienunternehmen, die haben ein paar Läden downtown und eins in einem Einkaufszentrum. Halt so Souvenirläden hauptsächlich. Also eigentlich so ein Job, wo du in Deutschland, wenn ich das jemand erzähle, sehe ich immer diese Blicke, so oh Gott. Aber das ist halt hier alles ein bisschen anders. Also man wird normal bezahlt. Ich arbeite 2 Tage die Woche, sehr lange Schichten, aber davon kann ich leben. Ganz gut, also sehr viel besser als von meinem Job in Deutschland, Vollzeit.
Weißt du, woran es liegt?
Ich meine, alles ist natürlich teurer hier, aber die Gehälter sind auch gut und hier soll man ja auch nicht irgendwie Trinkgeld geben, weil das ist fast schon eine Beleidigung, weil wir verdienen ja hier gut. So, also das ist einfach so. Und ich kriege jetzt auch nicht nur den Mindestlohn. Also mein Chef damals meinte gleich so, ja, wir starten schon höher und man kriegt dann auch immer mehr. Ich weiß noch, er meinte auch dann im Vorstellungsgespräch, ja, übrigens hier in Island, da fragt man alle 3 bis 6 Monate den Chef nach einer Gehaltserhöhung. Also mach das mal. Mache ich auch. Und also ich verdiene wirklich gut mit so einem Job, der eigentlich nicht viel braucht. Und ich habe aber auch Glück, also das Unternehmen, die sind super entspannt. Ich sage jeden Monat eigentlich, wie viel wann arbeiten möchte oder kann. Und manchmal sagt mein Chef nein. Aber dann lacht er immer danach und meinte, hahaha, habe ich jemals nein gesagt? Natürlich ist das okay. Also ich habe auch manchmal schon dann gesagt, die nächsten 3 Monate bin ich ein bisschen busy, ich kann da gar nicht arbeiten. Ja, okay. Irgendwann bin ich mal pleite. Dann sage ich, kann ich mal 1 Monat voll durcharbeiten? Ja, passt auch. Und das ist halt sowas, das gibt es gar nicht in Deutschland.
Nee, gar nicht. Ich stelle gerade mein gesamtes Arbeitsleben, weil es ist ja in Deutschland ist es ja so ackern,
ja,
tot.
Ja, genau. Und deswegen bin ich immer noch in diesem Job. Ich habe dann auch mal gekündigt und was anderes gemacht und es war dann schrecklich. Und dann habe ich 2 Monate später, glaube ich, kam ich bei meinem Chef an und meinte, kann ich meinen Job zurückhaben? Ja, ist doch super. Und es ist halt sehr angenehm. Ich bin da wirklich total flexibel und Es ist einfach eine super Atmosphäre bei der Arbeit.
Gibt es diese Frage dann in Island, willst du das für immer machen?
Also von Deutschen, ja.
Ja.
Ich treffe ja sehr oft Deutsche und die sagen immer, willst du für immer hier bleiben, willst du das für immer machen? Und ich meine, das ist einfach eine Frage, die ich gar nicht verstehen kann, weil wie könnte ich wissen, was ich für immer mache? Ich bin aber auch so ein Mensch, also ich habe noch nie irgendwie dieses Denken gehabt. Ich glaube, ich denke immer schon ein bisschen voraus, aber definitiv nicht bis nächstes Jahr. Ja. Also was weiß ich, wo ich nächstes Jahr Lust drauf habe. Und
was ist das, woran du dich hier gewöhnt hast, was du eben, also am Anfang des Gesprächs hast du ja auch gesagt, so das ist so typisch deutsch zu sagen, dann weiß ich nicht, ob ich das mag. In einem Jahr, ob ich dann pendelst du
oder genau.
Also probier's doch einfach aus.
Ja.
Was ist das, worauf du aber jetzt, was du hier gelernt hast, was du bekommen hast, was du hast, worauf du nicht verzichten willst? Also wo du sagst, okay, das ist etwas, dafür müsste ich hier bleiben oder.
Das ist wirklich diese Freiheit. Also, dass ich eigentlich immer machen kann, was ich will. Ich habe das Gefühl, es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, also verschiedene Dinge, die ich machen könnte. Ich kann immer aussuchen selber, wie viel arbeiten möchte. Also das ist wirklich ganz Freiheit. So gefühlt würde ich sagen, Deutschland. In Deutschland muss man immer irgendwas machen und in Island kann man was machen. Das ist irgendwie so ein Gefühl, das ich habe und was mir ganz viel Freiheit gibt.
Magst du Island-Pferde?
Ja, also ich bin jetzt keine Pferdeverrückte, aber ich mag
Bist du die einzige gerne. Deutsche, die in Island lebt, die keine Pferdeverrückte ist, möglicherweise?
Ich kenne so 2, 3, 4 Deutsche, die sind alle nicht pferdeverrückt.
Dann war es das. Es gibt auch einen Isländer, die sagen so, wenn Frauen ab einem bestimmten Alter, das ist eine bestimmte Altersgruppe, die erreicht werden müssen, kommen nach Island und bleiben in Island, heiraten einen Isländer, damit sie mit isländischen Pferden arbeiten können. Das gibt so ein...
Gibt es, ja.
Und,
schon öfter mal gehört.
Und das finde ich irgendwie ganz lustig, weil ich diese Pferde auch so fasse. Ich interessiere mich gar nicht für Pferde, aber
ich finde schon
das
sind toll.
Also, tolle Tiere, aber ich habe es jetzt nicht so, dass ich so Pferdeposter aus der Apothekenumschau mir an die Wand mache, sondern es ist so cool.
Aber vielleicht solltest du mal so eine Tour machen. Also mein Freund, der fand es auch total uncool und ich habe ihm zu seinem letzten Geburtstag, ich habe ihm eine Tour geschenkt, so eine Reittour, die geht 1,5 Stunden. Weil ich irgendwie dachte,
Du hast deinem Freund, der Isländer ist, eine Tour, die nur Touristen machen, auf Island werden geschenkt.
Er hat das halt noch nie gemacht.
Hat er sich gefreut?
Erst war er so, oh Gott, really? No. Und er wollte es nicht. Und ich habe gesagt, nee, also komm, machen wir jetzt. Ist nur 1,5 Stunden lang, auch wenn es ganz schlimm wird. Du wirst es überleben. Also er braucht es halt manchmal so einen kleinen Tritt. Und sobald wir dort waren, war er total in seinem Element. Also das Pferd, was er dann hatte, war auch dann sein Kumpel. Und er redet auch immer noch, also fast ein Jahr später, darüber, wie gut er mit dem Pferd klarkam, dass er das unbedingt nochmal machen möchte. Und ja.
Vielleicht solltet ihr euch ein isländisches Pferd kaufen.
Ja, ich weiß nicht, ob es so weit gehen muss. Aber ich würde sagen, also jemand wie du sollte es einfach mal ausprobieren. Ist schon.
Ich wollte nur sagen, ich mag isländische Pferde und ich halte auch an und gebe den Gras und streichel die Nasen von diesen Tieren, aber es ist nicht so, dass ich sage jetzt, ich möchte unbedingt so mal mit reiten. Aber ich würde es
doch mal ausprobieren. Ja, ist aber auch okay.
Also das ist okay. Also es ist jetzt nichts, was ich irgendwie so verächtlich angucke.
Nee.
Wie zum Beispiel eine Zecke. Mir fallen wenig Tiere ein, die ich verächtlich angucken wollen würde. Und Zecken sind so Tiere, die ich eher verächtlich. Obwohl die auch sehr interessant sind und wichtig für Tauben, darf man nicht vergessen.
Ja, wenn sie woanders sind und nicht an mir dran.
Mit welcher Sprache sprichst du mit deinem Freund?
Englisch. Und ich studiere inzwischen Isländisch seit letztem Jahr und ich versuche manchmal ein bisschen Isländisch zu reden, aber er ist meistens zu faul dafür. Okay. Weil es geht natürlich sehr viel langsamer und ich frage dann einfach mal so, was hast du gerade gesagt und was heißt das? Und er hat da gar keinen.
Ist auch toll, eine Sprache zu lernen in einem Land, wo fast jeder Englisch spricht und eine Sprache, die ausschließlich von 350.000 Menschen gesprochen wird. Also auf dem Lebenslauf macht sich super. Der Deutsche, der da aus mir spricht, ne?
Ja, aber es macht Spaß und ich finde es ganz wichtig, also es gibt verschiedene Gründe, warum ich das mache. Einerseits, weil ich schon hier bleiben möchte, erstmal. Ich weiß nicht, vielleicht nicht für immer, aber erstmal. Und ich glaube, um sich noch mehr Teil einer Gesellschaft zu fühlen, hilft das halt auf jeden Fall. Das merke ich jetzt auch wirklich sehr.
Das ist, ich glaube ja, und das ist auch ein, also ich spreche ja ein bisschen Russisch und spreche ein bisschen Japanisch und sowohl in beiden Gesellschaften wird es sehr hoch angesehen, wenn man nur ein bisschen sogar diese Sprache spricht. Das ist so eine, ich interessiere mich für deine Kultur darüber hinaus, mehr als nur für das, was in Reiseführern steht, sondern ich will sogar verstehen, wie deine Sprache funktioniert. Und das ist immer sinnvoll. Der einzige Satz, den ich kenne, kenne ich von dem einzig coolen, das gibt es leider nicht mehr, Souvenir, was ich mir in Island je gekauft habe, oder ich glaube einer der wenigen auch, ein Pullover, auf dem draufsteht Ik Tala Islandsku, glaube ich.
Oh, das ist von unserer Firma, wir machen es immer noch als T-Shirt. Jek Tala Ecke Islandsku.
Ja, das ach also, jetzt, okay, dann.
Ich spreche kein
Islandsch. Dann ist es eine offensichtlich sehr große Firma. Weil
es ist eine Familienfirma, aber es läuft sehr gut, ja. Die machen halt diese Dinge alle selber.
Coolstes Souvenir, was ich aus Island kenne, dieser Pullover.
Wir haben auch eine Tasse, da steht in Isländisch drauf. Ich habe keine Ahnung, was auf dieser Tasse draufsteht. Kann ich sehr empfehlen. Nee, aber also ich merke auf jeden Fall, dass ich ganz anders behandelt werde. Und weil ich in diesen Läden arbeite, ich meine, das ist natürlich für Touristen, aber es kommen auch Isländer rein. Und es gab wirklich eine Phase vor Corona, wo wir, und ich meine, die meisten meiner Kollegen sind auch nicht isländisch, sprechen auch nicht isländisch. Und es gab eine Phase, wo wir wirklich jeden Tag fast beleidigt wurden. Also es sind immer Isländer mittleren Alters, immer, ausnahmslos, die vielleicht auch schon in ein paar Läden waren. Und ich sag mal, hier auch in den Cafés, die meisten Leute reden vielleicht kein Isländisch, zumindest hier im Zentrum. Und die sind wirklich frustriert davon, was ich einerseits auch verstehe, aber wie die halt dann drauf sind, dass sie in Läden gehen und einen erstmal irgendwie anbrüllen oder irgendwie sagen, hier geht zurück, wo du herkommst und so.
Ich habe tatsächlich auch gehört, dass viele Isländer sind eigentlich recht konservativ, rechts. Oder nationalistisch oder so ein Nationalverständnis haben, nicht jetzt so rechts.
Ich denke mal, was hier rechts ist, ist in Deutschland noch nicht rechts, aber schon konservativ und ich verstehe es auch, ich meine die Sprache, selbst die Jugendlichen und Kinder, ich höre öfter mal isländische Kinder, die reden Englisch miteinander. Ist halt Fernsehen, Handys, ist alles auf Englisch und das, also ich verstehe diese Gefahr, dass man was da tun muss. Aber es hilft natürlich keinem, wenn jetzt irgendwer in meinen Laden reinkommt und mich anpöbelt. Und ich hatte wirklich mal einen Typen, der war auch offensichtlich ein bisschen gestört. Der hat mich angefallen und also auch wirklich körperlich und hat mich auch angebrüllt und mir gesagt, wenn er mich jemals wieder sieht, wird er mich umbringen. Und es war wirklich also eine ganz schlimme Situation. Und danach war wirklich, also meine erste Reaktion, ich war total eigentlich im Schock so ein paar Tage und habe gedacht, okay, vielleicht muss ich echt wegziehen. Und dann ein paar Tage später habe ich gedacht, okay, ich muss wirklich Isländisch lernen, um einfach mich sicherer zu fühlen.
Ja, also lustig, und dann hat seine seltsame, bekloppte Art dazu geführt, dass du, tust, was er wollte, nämlich die isländische Kultur bewahren.
Wobei, einerseits, wobei natürlich er wollte, dass wir abhauen. Ja, der war auch echt irre. Aber ja, das ist, für mich ist es wirklich Sicherheit, die Sprache zu können und aber auch einfach Teil dessen zu sein. Also selbst im Pool, ich sitze oft im Hot Tub in diesen heißen Pötten. Und wie gesagt, ich gehe gern in den Pool, wo alte Leute sind.
Ich liebe es, ich mache genau das Gleiche
die
immer.
Die kommen dann auch so langsam, also alles passiert sehr langsam, die kommen langsam in diesen Hot Tub und sagen dann erstmal Hallo, guten Tag. Und manchmal fangen die dann irgendwie an zu reden und es ist dann nett, auch antworten zu können.
Was ist hier eigentlich gefährlich? Bis auf Besoffene oder Bekloppte, die in deinen Laden kommen und versuchen, dich irgendwie umzubringen. Aber was sind die Gefahren dieses Landes?
Das ist natürlich die Natur.
Ja.
Also,
was kann hier passieren? Ich weiß es, dass du es erzählst.
Also
weil das so
der Klassiker ist natürlich Verkehr, also ich sag mal im Winter vor allem einen Roadtrip zu machen. Die Verhältnisse sind halt nicht wie in Deutschland und ich hatte das selber schon oft, dass ich dachte, okay, heute ist super Wetter. Ich gucke auch immer den Wetterbericht mir an, weil soll man halt hier so machen. Aber das ändert sich halt mal innerhalb einer Stunde. Und ich bin da schon oft in so Schneestürmen gelandet, in denen es wirklich schwer ist zu fahren. Oder oder wenn man irgendwo wandern geht und auf halber Strecke kommt so ein Schneesturm. Das könnte schon gefährlich sein. Jetzt aktuell, es war natürlich der Vulkanausbruch vor einem halben Jahr, ein bisschen mehr. Und da sind schon wirklich viele Touristen, die gehen auf diese Lava rauf, die zwar an der Oberfläche erhärtet ist, aber darunter ab und zu noch fließt. Also man sieht eigentlich ständig Touristen, die Dinge machen, die sehr gefährlich sind. Oder so ganz nah ans Wasser rangehen, wo Schilder stehen, dass es dort diese gefährlichen Wellen gibt, die so ab und zu einfach mal über einen rüberschwappen und dich reinziehen ins Wasser. So eine Dinge. Ja, ganz viel Natur. Natürlich in den Westfjorden sind es eher dann die Lawinen. Inzwischen seit ein, zwei Jahren die Schlammlawinen, weil es jetzt halt mehr Regen als Schnee. Ja, so eine Dinge.
Dann heiße Quellen, die zu heiß sind, Löcher, wo man zu nah rangeht und man fällt rein. Diese berühmte.
Ja, passiert.
Ich vergesse immer, lustigerweise bin ich zu faul, mir diese komplizierten Namen in Island immer zu merken. Wie heißt dieser berühmte Gletscher, der unten ins Meer rein, wo alle hinfahren, rechts von
Vík? Jökulsárlón?
Genau das. Ja. Da zum Beispiel sind auch so zwei deutsche Jugendliche einfach verschwunden, weil sie dachten, es sei eine gute Idee, irgendwie auf so eine Eisscholle mal aufzuspringen.
Aber das hat ja auch Justin Bieber vorgemacht.
Ach, hat er, ja?
Es gab es auch schon vorher, aber Justin Bieber hatte ein Musikvideo, wo er im Grunde alles macht, was verboten ist. Und das haben dann immer mehr Leute auch nachgemacht. Und das war eine dieser Dinge.
Ja, also du überstirbst dann einfach. Und man ist ganz schnell weg. Ja, und diese zwei Leichen von den zwei jungen Deutschen, die, ich glaube 97 sind die gestorben, nie gefunden. Die, sind dann am Wasser, dann werden sie vermisst, weil es meldet sich. Und dann, wo sind die? Und dann sind die schon längst in den Atlantik rausgetrieben und werden aufgeschnappert von irgendeinem Eishai.
So. Passiert, ja. Und hier ist es halt relativ normal, dass immer mal wieder Leute irgendwie an der Tour umkommen.
Ja.
Und auch Isländer. Es gibt auch manchmal Isländer, die sind erfahren darin, in so Eishöhlen zu gehen. Und machen das vielleicht schon ihr Leben lang, aber eines Tages ist da irgendwie zu viel Gas von irgendwas in dieser Höhle und die sterben dann.
Ja.
So eine Dinge.
Ja. Abschließend, die für mich wichtigste Frage. Ich bin jetzt kein großer, sagen wir mal so, Gourmet. Also ich brauche kein gutes Essen, um glücklich zu sein. Aber Island treibt mich jedes Mal, wenn ich hier bin, jetzt lacht eine Person sehr laut in unseren Podcast rein, Island treibt mich immer an den Rand des Wahnsinns, weil man sich ja ausschließlich von so Pommes, Tankstellen essen, Lakritz-Schokolade ernährt.
Sehr amerikanisch.
Sehr amerikanisch. Zwei Fragen. Warum ist die Küche, auch da weiß ich leider die Antwort, aber ich will, dass du es erzählst, warum ist die Küche so scheiße in Island und wie hält man das aus? Also was isst du und wie schaffst du das nicht, irgendwie krassen Herzinfarkt zu bekommen und Cholesterinwerte im Himmel?
Ich lebe ja in Reykjavik, von daher ist es, hier gibt es sehr viel gesundes Essen. Ich finde es sogar einfacher hier als in Deutschland, mich gesund zu ernähren. Es gibt auch überall veganes Essen und viel, also ich esse halt hauptsächlich Gemüse und viel Fisch. Ich bin auch nicht der größte Fan von Burger und Pommes und all dem. Von daher ist es für mich kein Problem, aber wenn man aufs Land fährt, da ist es halt wirklich schwierig. Da ist wirklich alles, viel Fleisch und Fast Food. Dann gehe ich halt in den Supermarkt und kaufe mir was Besseres.
Ja.
Okay. Oder koche selber.
Ich glaube, das ist die Antwort, koche selber.
Ja, ja.
Und jetzt, wir müssen leider jetzt auch den Podcast beenden, weil um uns herum sitzen jetzt sehr viele Leute, die noch lauter reden, als es schon vorher war. Ich höre ja auf dem Kopfhörer, das geht einigermaßen.
Super.
Vielen Dank für dieses doch sehr schöne Gespräch über Island.
War ein bisschen durcheinander?
Nö, fand ich gar nicht.
Ich bin immer sehr gut darin, von einem zum nächsten zu gehen und eigentlich gar nicht zu vollenden, was ich sagen wollte.
Hast du sehr gut gemacht. Es gibt Podcasts in dieser Podcast-Reihe, die so viel krass durcheinanderer sind.
Okay, sehr gut.
Deswegen
sehr gut.
War das gerade ein sehr gesortierter Podcast im Vergleich zu anderen. Vielen Dank.
Danke auch.
Ich denke, wenn ich das nächste Mal in Island bin, schreibe ich dir und dann treffen wir uns wieder auf dem Café. Vielleicht machen wir auch einen zweiten Podcast. Lassen wir das doch die Hörerinnen und Hörer entscheiden.
Ja.
Immer wenn ich das Versprechen gegeben habe, einen zweiten Podcast zu machen, habe ich es noch nie gemacht. Vielleicht bist du die erste Person, mit der ich es mache. Nicht, weil ich es doof finde, sondern einfach, weil man es verschusselt.
Ja.
Also, vielen Dank.
Danke auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann das nächste Mal aus Grönland. Bis dann.